Friedrich Murat wurde am 7. Dezember 1778 in Kassel als Stammhalter einer seit dem 14. Jahrhundert in Hessen wirkenden Beamtenfamilie geboren. Er war ein Vielschreiber und Tausendsasser. Das sahen auch die Zeitgenossen und so wurden bald Zweifel an seinen naturwissenschaftlich-mathematischen Fachbüchern, aber auch an den literarischen Reisebildern über Konstantinopel und Sankt Petersburg oder die griechische Inselwelt laut. Rezensenten bezichtigten ihn der Lüge und des Plagiats. Erschwerend kam hinzu, dass er die Universität Göttingen verlassen musste, weil mit seinem Namen nicht nur ein studentischer Aufruhr in Verbindung gebracht wurde, sondern ihm auch der Diebstahl von Kupferstichen aus der Bibliothek nachgewiesen worden war. Mit der Restauration zog er 1817 nach Frankfurt und widmete sich ganz der politischen Publizistik im Sinne des Liberalismus und des Konstitutionalismus. Murat wurde ein einflussreicher und gut vernetzter Herausgeber und Redakteur, der weder Intrige noch üble Nachrede scheute. 1823 wurde er in Hanau verhaftet und nach Kassel überstellt, wo er Reise- und Publikationsverbot erhielt. Nachdem Kasseler Bürger im September 1830 dem Kurfürsten eine Verfassung abgetrotzt hatten, veröffentlichte Friedrich Murat fast im Jahresrhythmus Bücher zu staatsrechtlichen und Verfassungsthemen sowie Magazin- und Lexikonartikel. Einer dieser Artikel diente 1844 als Vorwand für seine dritte Inhaftierung aufgrund, wie es hieß, verleumderischer Äußerungen. Erst 1848 wurde er amnestiert. Er verstarb am 29. November 1853. Aphoristische Betrachtungen über das Volksbevormundungssystem von Friedrich Murat in Kassel erschienen in Neue Jahrbücher der Geschichte der Staats- und Kameralwissenschaften, 2. Band 1838, Seite 66 bis 80. Aphoristische Betrachtungen über das Volksbevormundungssystem von Friedrich Murat in Kassel. In den modernen Staaten des europäischen Kontinents sehen wir allenthalben die Machthaber bei der Führung der öffentlichen Angelegenheiten von dem Gesichtspunkte und der Voraussetzung ausgehen, dass die Menschen, wenigstens die große Masse derselben, sich im Zustande völliger Unmündigkeit befinden, auch nie und niemals aus demselben heraustreten werden und aus diesem Grunde einer beständigen Beaufsichtigung, Leitung und Lenkung, mit einem Worte einer unablässigen Bevormundung benötigt seien. Diejenigen, welche die Staatsgewalt in Händen haben und die Regierer vorstellen, übernehmen daher gleichsam die Rolle und Geschäfte von Vormündern, um alle übrigen, nämlich die von ihnen zu Regierenden, gleich unerwachsenen, stets in der Kindheit verbleibenden Mündeln zu behandeln. Es macht auch keinen Unterschied, wenn unter den Letztern viele anzutreffen sind, die den Erstern an Bildung, Intelligenz, Einsichten und Kenntnissen gleichstehen, vielleicht sie in diesen Rücksichten mitunter wohl gar übertreffen. Sie müssen es sich, ganz ebenso wie alle andere, die nicht zufällig zu der machthabenden Klasse gehören, gefallen lassen, dass mit ihnen wie mit Kindern verfahren wird. Denn wenn es auch nicht in der Tat Wahrheit und Wirklichkeit sich so verhält, wird doch nach einer politischen Fiktion angenommen, dass bei denjenigen, welche die Regierungsgewalt üben, vorzugsweise alle Weisheit sei, so dass das alte Sprichwort, wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand, hier jederzeit seine volle Geltung zur Anwendung finden soll. Es setzt die Handhabung eines Regierungssystems, welches eine allgemeine Volksbevormundung bezweckt, notwendig einen Dualismus in der Staatsgesellschaft voraus. Um dasselbe verwirklichen zu können, müssen die Regierer und Regierten in Gegensätzen einander gegenüberstehen. Und das Verhältnis der Erstern zu Letztern, dem von Obern zu Untern, von Herren zu Unterwürfigen zu gleichen haben. Darum hat sich dieses System seit jeher so leicht der monarchischen Staatsart anpassen lassen, in deren Wesen die Sonderung von Fürsten und Volk liegt, welche durch die Erblichkeit des Throns wegen der alsdann entstehenden besonderen dynastischen Interessen eher vergrößert als vermindert wird. Schon die ältesten Monarchen nannten sich oft Vormünder ihrer Völker, und so wie bevormundende Herrschaft mit der Natur eines patriarchalischen Regiments zusammenstimmte, so konvenierte sie auch der Willkürherrschaft frönend der Despotie. Wer sich den Beruf oder die Bestimmung aneignet oder anmaßt, ein ganzes Volk zu bevormunden, der bedarf natürlich einer Menge Gehülfen für dieses Geschäft, die mehr oder weniger an seiner Gewalt teilnehmen. Das Volksbevormundungsregiment bekommt demnach allezeit die Gestaltung, dass der Herrscher mit seinen Agenten sich der Masse der übrigen Staatsgenossen gegenüberstellt und die Zahl jener Agenten wird verhältnismäßig umso größer sein müssen, je weiter er seine Bevormundungsmacht ausdehnt, weil sich mit der Erweiterung dieser auch zugleich die zu besorgenden Geschäfte vermehren. Solange die gesellschaftlichen Verhältnisse einfach sind und wenig Mannigfaltigkeit darbieten, kann für die Tätigkeit der staatsgesellschaftlichen Vormünder kein großer Spielraum vorhanden sein. Je vielfacher und verwickelter aber jene werden, was immer die Folge der Fortschritte der Bildung und Gesittung bei einem Volke ist, desto mehr wird es für dieselben zu tun geben. Auch wird überall, wo die Regierer noch ungebildet und ungewissen sind, das Staatsregierungswesen keine sehr kunstmäßige, systematisch und mit einer gewissen Konsequenz durchgeführte Ausbildung erlangen. Daher wir in den Reichen und Staaten des Orients, sowie ebenfalls in früheren Perioden in den Ländern des Okzidents, das Bevormundungswesen von oben herab in unvollkommener Form zur Ausführung gebracht sehen. Erst der neueren Zeit und unserem Weltteile war es vorbehalten, diesem Systeme eine Entwicklung und Vollendung zu verleihen, die nur von einigen auf der Grundlage des patriarchalischen Prinzips errichteten Despotien des südöstlichen Asiens mit uralter Zivilisation übertroffen wird. Die Ausbildung des bei der Staatenregierung und Verwaltung vorwaltenden obervormundschaftlichen Prinzips hat mit der des monarchischen im neueren Europa fast aller Orten gleichen Schritt gehalten. Es ist dieses Regierungs- und Verwaltungssystem auch nicht aufgegeben worden, nachdem die Regenten durch Einführung von Repräsentativverfassungen und Zugestehung einer Teilnahme des Volks an den öffentlichen Angelegenheiten teilweise die Mündigkeit der Völker anerkannt haben. Denn durch die neuen Staatsverfassungen hat gemeiniglich das Staatsverwaltungswesen, das auf steter Obervormunderei von oben herab beruhte, keine wesentliche Veränderung erfahren. Und das System selbst, wenngleich in manchen Stücken an gewisse Formen gebunden, dauert im Ganzen fort, nach wie vor. Hat auch in der jüngsten Zeitperiode bei fortgeschrittener Aufklärung der Regierungen die vormalige unbeschränkte Volksbevormundung mehr oder weniger nachgelassen, um dem Prinzip einer allmählichen Emanzipation Platz zu machen, so führt doch die der Herrschsucht so sehr schmeichelnde, süße Gewohnheit des Vielregierens immer nur zu leicht wieder zu dem Bevormundungssystem zurück. Ganz dürfte dasselbe auch wohl nie ein Ende nehmen, solange die Staatsregierung eine für sich bestehende Macht der Staatsbürgerschaft gegenüber bildet und die Staatsverwaltung sich in den Händen einer vom Volke gesonderten, eigentümliche Interessen verfolgenden Beamtenschaft befindet, an deren Spitze der Fürst steht. Die modernen Politiker der alten Welt stimmen mit den Priestern, welche lehren, dass der Mensch von Natur böse sei und ihm nur durch höhere Offenbarung sein Wohl verschafft werden könne, darin überein, dass alles, was Weisheit und Tugend heißt, mehr der Tradition und Wissenschaft als der instinktartigen Entwicklung der Menschen zuzurechnen sei. Daher die Vorstellungen von der unumgänglich notwendigen Pflege der höheren Interessen der Zivilisation und der Wahn, dass das individuelle und Familienleben sich nicht selbst überlassen werden dürfe. Sie wollen, dass eine höhere Autorität zu diesem Ende stets eingreifen und positiv wirksam sein solle. Kurz, dass die in der Staatsgesellschaft lebenden Menschen fort und fort unter Aufsicht sie bevormundender stehen. Allein auf die Frage, wer dann diese Bevormundungsmacht ausüben soll, muss es immer heißen, Menschen, die höher stehen. Und das sind keine Engel. Das Bevormundungssystem erscheint gerade in der Monarchie am wenigsten geeignet, den Völkern Heil zu bringen und zu verbürgen. Im bürgerlichen Leben sind Vormünder einer höheren Kontrolle unterworfen, der sie Rechenschaft in Betreff der Verwaltung des Guts ihrer Mündel abzulegen haben, wodurch verhütet wird, dass sie üblen Gebrauch von der ihnen anvertrauten Macht machen und durch ihr Verfahren ihren Mündeln Schaden bringen. Allein, wie ist eine Kontrolle bei einer Vormundschaft möglich, an deren Spitze ein völlig Unverantwortlicher steht, der keinen Höheren über sich anerkennt und anzuerkennen braucht, dem er Rechenschaft schuldig wäre? Und tritt nicht dieses Verhältnis in jeder auf die Vorherrschaft des monarchischen Prinzips beruhenden Staatsordnung ein? Auch in der konstitutionellen Monarchie wird dasselbe nicht dadurch beseitigt, dass sich dort verantwortliche Diener zwischen den Fürsten und dem Volke gestellt haben. Wenn anders der Fürst kein bloßer Figurant und nicht Regent bloß dem Namen nach sein soll. Überall, wo das monarchische Staatsoberhaupt mittelst einer von ihm abhängigen Beamtenschaft das obervormundschaftliche Regiment führt, kann selbst eine noch so gut organisierte Volksvertretung, der verfassungsmäßig eine Mitwirkung bei der Gesetzgebung zusteht, der es aber an aller reeller Macht gebricht, wie namentlich in den monarchischen Staaten Deutschlands mit Ständeversammlungen der Fall ist, nur eine höchst schwache und prekäre Kontrolle der Regierung und Verwaltung darbieten. Denn es kommt nicht bloß auf die Zustandebringung guter Gesetze mit Abwehrung schlechter, sondern auch auf angemessene Vollziehung der gegebenen und bestehenden an. Und wo der monarchische Regent mit seinen Ministern an der Spitze einer vom Volke abgeschiedenen Beamtenhierarchie steht, pflegt man von oben herab eifersüchtig darüber zu wachen, dass die Repräsentanten des Volkes, das ist der übrigen Staatsgenossen, sich keine Einmischung in die Verwaltungsgeschäfte erlauben. Meistens sind aber die repräsentativen Körper sehr mangelhaft konstituiert und dann vermögen sie noch viel weniger unter solchen Verhältnissen den Zweck einer heilsamen Kontrolle der Regierung im engeren Sinne zu erreichen. Das Volksbevormundungswesen in den Monarchien des europäischen Kontinents hängt indessen genau mit der ganzen Organisation des Beamtenwesens und dem dadurch herbeigeführten Beamtenregiment in demselben zusammen, so dass es damit steht und fällt. Anders würden sich nämlich die Verhältnisse selbst in der Monarchie gestalten, wenn die Herrschsucht, welche am Vielregieren ein Gefallen findet, es zuließe, dass die Staatsregierung sich darauf beschränkte, bloß sich mit dem zu befassen, was ihr eigentlicher Beruf und der Zweck ihrer Einsetzung ist: die Besorgung der allgemeinen Angelegenheiten der Staatsgesellschaft. Alsdann würde der Monarch nur einer geringen Zahl von Dienern zu seiner Unterstützung bedürfen. So ist es in England. Dort würde freilich die Unverantwortlichkeit des Regenten, auch wenn derselbe dem Volksbevormundungssystem huldigen wollte, minder gefährlich erscheinen. Allein mit einer Beamtenschaft der Art, wie man in England erblickt, lässt sich gar nicht einmal ein Obervormund und vorgebliches Beglückungssystem vom Throne herab handhaben und verwirklichen. Denn die Beamten selbst, deren sich der Regent dabei bedienen müsste, die dort als solche nie aufhören, Bürger zu bleiben, gemeiniglich auch ihre bürgerlichen Beschäftigungen forttreiben, sind, gleich ihren übrigen Mitbürgern bei der ungeschmälerten Aufrechterhaltung der bürgerlichen Freiheit beteiligt und würden sich nicht dazu hergeben, den Regenten bei der Geltendmachung und Verfolgung eines Regierungssystems zu unterstützen, wodurch die Freiheit der Individuen und Genossenschaften unvermeidlich viel und mannigfachen Beeinträchtigungen unterworfen ist. Eben darum hat man in England nicht umhin gekonnt, der Selbsttätigkeit der Staatsbürger gar vieles zu überlassen, dessen Leitung und Beaufsichtigung anderswo die Staatsregierungen sich vindizieren. Und daher hat in jenem freien Inselreiche ein Regierungssystem, wie wir in den monarchischen Staaten auf dem europäischen Festlande, gleich viel mit oder ohne repräsentative Verfassung befolgt sehen, nie Raum gewinnen können. In England würde der König, wenn er es auch wollte, selbst wenn er Werkzeuge zur Handhabung eines Volksbevormundungssystems fände, übrigens schon deshalb völlig außerstande sein, einen solchen Plan zu verwirklichen, weil er dort eigentlich nur die höchste ausführende Macht, die für die von ihm in und mit dem Parlamente gegebenen Gesetze vorstellt, während das Parlament weit entfernt, wie die repräsentativen Versammlungen in den festländischen Staaten, sich nicht in Verwaltungssachen mischen zu dürfen, die oberste Administrativgewalt bildet. Überdies sichern den Engländer so viele die individuelle Freiheit schützende Institutionen gegen die Geltendmachung eines Bevormundungssystems von oben herab. Solcher Gestalt ist in England im Voraus für alle Zeiten den Anmaßungen der Regierenden als geborene Vormünder das Volk in ewiger Unmündigkeit zu erhalten, vorgebeugt. Bei dem Systeme der vormundschaftlichen Frielregiererei geht eine Stufenleiter von Bevormünderei vom Throne bis zu den untersten Kreisen der Staatsgesellschaft herab. So wie die im Radix der Staatsdienerhierarchie stehenden Unterbeamten eine vormundschaftliche Gewalt allen denjenigen Staatsbürgern gegenüber geltend machen, welche unmittelbar mit ihnen sich in Berührung befinden, so werden jene von ihren Vorgesetzten bevormundet und diese wieder von noch höheren bis zum Minister hinauf, der die Vormundschaft im Bereiche seines ganzen Departements übt und bloß den Fürsten, der den obersten und höchsten Vormund im Zenit der gesamten Staatsverwaltung vorstellt, zum Obervormund hat. Die Oberbehörden wollen alles wissen, von allem und über alles unterrichtet sein, alles leiten, beaufsichtigen, kontrollieren. Ebenso der Departementsminister und nicht minder der Fürst als Staatsregent. Die Unterbehörden dürfen nichts vornehmen ohne Ermächtigung der Oberbehörden. Diese nichts ohne den Willen des Ministers, dem sie subordiniert sind, und die Minister nichts ohne den Willen des unverantwortlichen Regenten. So soll es wenigstens dem Prinzipe nach sein. Wenn es in der Wirklichkeit oft nicht so hergeht, dann ist bloß die Unausführbarkeit eines solchen Regierungssystems in aller Strenge daran schuld. Eigentlich genießt unter solchen Umständen keiner so viel Selbstständigkeit, um ohne Einholung eines höheren Willens zu Werke gehen zu können, den Fürsten allein ausgenommen. So wie die Beamten nur dann hoffen dürfen, sich bei ihren respektiven Departementschefs in Gunst zu erhalten, wenn sie sorgsam nach deren Ansichten forschen und sich in ihrer Amtstätigkeit nach diesen konformieren, so würde der Staatsminister leicht der Gefahr sich aussetzen, in Ungnade zu fallen, unterließe er bei einem auf seine Machtvollkommenheit eifersüchtigen Fürsten, und in der Regel sind Fürsten dies durchgängig, bei irgendeiner Sache von einiger Bedeutung bei dem höchsten geborenen Obervormund anzufragen und dessen Willensmeinung zu vernehmen. Die Grenze, wo es dem Beamten vergönnt ist, selbstständig zu handeln und wo er keiner höheren Ermächtigung bedarf, lässt sich aber nie genau abstecken, weil sie von der Willkür der Obern abhängt und durch die größere oder mindere Herrschaft dieser bedingt ist. Es liegt indessen in der Natur dieser Verhältnisse, dass die Untergebenen es vorziehen, weniger für sich abzumachen, als dem Risiko sich bloßzustellen, den Höherstehenden zu missfallen. Und so lässt auch der Minister vieles liegen, was seine selbstständige Tätigkeit in Anspruch nehmen sollte, um nicht seinem Herrn Anlass zum Missfallen zu geben. Die Minister selbst sind solcher Gestalt nicht auf Rosen gebettet. Sie haben die diskretionäre Macht, welche Sie in Ihrer Geschäftssphäre üben, oft teuer genug durch Duldung von Launen des über Sie Stehenden und Resignation in dessen Willen zu erkaufen. Bei diesem Verwaltungssystem sind die oberen Behörden fort und fort mit Weisungen, Instruktionen und Anordnungen beschäftigt und die unteren mit Berichterstattungen, Anfertigen von Verzeichnissen und Tabellen und einer Menge anderer Offizialien überlastet. Um den obersten Behörden die Geschäfte zu erleichtern und zugleich zur besseren Kontrolle der unteren und untersten, bestehen dann noch gemeiniglich Mittelbehörden, die, wenn sie auch nur meist die Briefträger machen, doch stets die Hände voll zu tun haben. Unter einem tätigen Minister oder Departementschef wird freilich viel Tätigkeit in den ihm subordinierten Behörden herrschen. Aber leider müssen diese ihre Zeit und Kraft zu oft sehr unnötigen und überflüssigen Beschäftigungen opfern, um nicht durch deren Überhäufung verhindert zu werden, ihren eigentlichen Funktionen gehörig zu obzuliegen. Der Beamte, der zum Beispiel einen großen Teil des Tages darauf verwenden muss, um Berichte zu erstatten und Tabellen aller Art aufzustellen, behält häufig kaum Zeit genug übrig, um den Berufsgeschäften seines Amtes, für deren Besorgung er doch angestellt ist, nachkommen zu können. Mit jedem neuen Gesetze, das unter einem Bevormundungsregiment gegeben wird, sei es mit oder ohne Mitwirkung von Volksvertretern, müssen im Geiste desselben immer neue dergleichen Arbeiten hervorgerufen und den Beamten aufgebürdet werden. Daher sieht man in unseren modernen Staaten die Geschäfte der Beamtenschaft sich fort und fort in vermehrter Potenz vervielfältigen. Da die vorhandenen Beamten aber mit ihren Kräften und Mitteln bei der vergrößerten Masse von Geschäften nicht ausreichen, so muss die Zahl der Beamten fortdauernd vergrößert werden, was dann auch in der neuen Zeit allenthalben geschehen ist und unvermeidlich noch ferner geschehen wird, solange man nicht von diesem Verwaltungssystem zum Zweck der Volksbevormundung zurückkommt. Das Volksbevormundungssystem, auch wenn es ehrlich gemeint ist, geht von dem irrigen Gesichtspunkt aus, dass es das Heil der Staatsgesellschaften unumgänglich erfordert, dass in demselben von oben herab alles geleitet und influenziert werde, dass darum die Staatsregierung in alles hineinblicken, von allem Notiz nehmen, allenthalben und überall ihre Hände im Spiele haben müsste. Keine Meinung ist bei den europäischen Politikern mehr eingewurzelt als die, dass das Wohl der Menschen nicht von selbst unter ihnen emporwachse, sondern dass dieselben, um dazu zu gelangen, einer höheren Leitung und Führung bedürftig seien. Die vorsorgliche Tätigkeit der Regierenden zur Förderung des Glücks der Regierten setzt gleichwohl jederzeit voraus, einmal, dass jene an Weisheit weit über diese erhaben sind, zweitens, dass die Ersten neben der Weisheit auch den guten Willen haben, immer da zum Besten der Letzten zu handeln. Wie steht es nun aber mit dieser Lehre, wenn entweder das eine oder das andere oder auch beides zufällig nicht der Fall ist? Die Sache lässt sich nur dadurch verwirklichen, dass es neben dem Volke Personen gibt, die es gleichsam bevormunden, mithin Stände oder Kasten, die nur durch besondere, von denen des Volksgetriebes verschiedene Interessen bestehen. Einem solchen Stande oder einer solchen vom Volke gesonderten Kaste aber ist allzeit die Neigung eigen, sich von denen, die sie leiten und lenken will, möglichst unabhängig zu machen. Daher sehen wir die Staatsbeamtenschaft in den Ländern des europäischen Kontinents nach möglichster Abgeschiedenheit vom Volke streben und dieses, statt immer eins zu sein, in zwei Teile zerfallen, die sich als Minorität und Majorität, jede mit verschiedenen Interessen, einander gegenüberstehen. Solcher Gestalt kommt statt Einigkeit Zwiespalt in die Staatsgesellschaft infolge des Bevormundungssystems und wo dieses sich behauptet, da werden immer mehr oder weniger die Interessen der bevormundeten Majorität, den Interessen der bevormundenden Minorität zum Opfer gebracht werden. Je mehr sich das Bevormundungssystem durch Fortschritte in der Regierungskunst vervollkommnet, desto ertötender wird es für die Volksfreiheit, Denn immer künstlicher werden als dann die Einrichtung zur Handhabung der allgemeinen Obervormundschaft und immer neue Mittel zu deren Geltendmachung und Befestigung werden dann entdeckt und in Anwendung gebracht, wie insbesondere die steigende Ausdehnung des Polizeiwesens und stets zunehmende Erweiterung der Polizeigewalt in den neuen Staaten zeigt. Die Herrschenden hören am Ende auf, die von ihnen in aller Selbstständigkeit beraubten Beherrschten als Menschen selbstständigen Wertes zu behandeln. Sie sehen sie nur als Ziffern, Finanz- und Kriegsmaschinen und Kanonenfutter an. Und die Einheit der Staatsgenossenschaft besteht zuletzt bloß darin, dass alle sich in die materielle Einheit des Staates verschlungen befinden. Die Staatsregierung verliert so den ursprünglichen Grund ihrer Einsetzung, ihre eigentliche Bestimmung aus den Augen und erhebt sich zum Zweck der Staatsgesellschaft, statt derselben bloß als Mittel zur Erreichung von deren Zwecken zu dienen. Denn nur zu leicht artet das vormundschaftliche Staatsregiment dahin aus, dass es seine Gewalt vorzugsweise zu seinem eigenen Vorteil übt. Und je mehr es seine Macht vermehrt oder vergrößert, desto drückender wird es für das bevormundete Volk. Denn desto mehr wird die Freiheit der Staatsbürger eingeengt, denen man keinen Schritt der Selbstständigkeit gestattet, ohne Erlaubnis, Aufsicht und Leitung der sich ihnen aufdringenden Agenten der vormundschaftlichen Gewalt und die sich in all ihren Handlungen unablässig von diesen kontrolliert sehen. Daher die, manchem vielleicht seltsam und auffallend vorkommende, aber doch nicht schwer zu erklärende Erscheinung, dass selbst ungebildetere Völker unter despotischem Zepter, deren Herrscher eben aus Mangel an Bildung das Herrschaftswesen in Beziehung auf allgemeine Volksbevormundung nicht so künstlich auszubilden verstanden wie die Regierung unseres Weltteils, sich oft freier fühlen als die Europäer, trotz ihrer vorgeschrittenen Kultur. So nimmt man zum Beispiel bei den Türken ein ohne Vergleich männlicheres Selbstgefühl wahr als bei den Russen. Es ist dies die Frucht der größeren persönlichen Unabhängigkeit und Selbstständigkeit, da man in der Türkei so viele die Freiheit der einzelnen beschränkende Staatseinrichtungen nicht kennt, auf deren Erfindung abendländische Staatsmänner so großen Scharfsinn verwandt haben. Die Türken, roh und unwissend und darum geistesbeschränkt und unempfänglich für höhere und zartere Bildung, lassen sich despotische Willkür der Machthaber gefallen. Aber sie würden es unerträglich finden, wenn man sie beständig einer bis in das innere Familienleben dringenden polizeilichen Macht unterworfen sein sollte. Nicht zu berechnen sind die Nachteile, welche das Bevormundungssystem für Volksgeist und Volksgemüt haben muss und in der Wirklichkeit gebracht hat. Selbstgefühl und Unternehmensgeist der Einzelnen fallen und steigen bei einer Nation in gleichem Verhältnisse mit der individuellen Freiheit, welche größer oder geringer ist, je mehr oder weniger Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Individuen und Familien von jeder Autorität von außen in der Staatsgesellschaft existieren. Wie will man aber, dass diese Güter unter einem Staatsregimente gedeihen, das sich zur Aufgabe gesetzt hat, alles von oben herab zu leiten, zu meistern, zu bevormunden und darum für und für in das innere Familienleben der Bürger einzugreifen und deren Tun und Lassen zu regeln? Der hauptsächlichste Grund, welcher die Tätigkeit und Betriebsamkeit in so vielen Ländern niederhält, wenigstens deren möglichst größte Entwicklung verhindert, ist der Mangel an Freiheit. Unter dem Zwange, mit welchem die Regierungssucht der Behörden und Beamten der bevormundenden Staatsgewalt alle Privattätigkeit umschlingt, ist es unmöglich, dass eine freie, kühne und kräftige Betriebsamkeit, wie man sie in England und Nordamerika gewahrt, im Volke sich gestalte. Die natürliche Folge des allgemeinen Bevormundungssystems ist die unter den Staatsgenossen überhand nehmende und stets mehr Wurzel fassende Gewohnheit, alles von äußerer Wirksamkeit von oben herab zu erwarten und sich der eigenen Selbsttätigkeit möglichst zu entäußern. Daher Apathie, Trägheit und Indolenz der Einzelnen, Entfremdung von allem, was mit dem Öffentlichen in Beziehung steht und nicht das Partikularwohl berührt, mithin Egoismus und Ersterbung des Sinnes für Gemeingeist und patriotische Gefühle.